Von den Reichen stehlen, um es den Armen zu geben. Den Behörden immer wieder entwischen und sich im Wald verstecken. Na, so stellt man sich eine Robin Hood-Geschichte vor. Aber was, wenn der Robin Hood von den Armen stiehlt, um sich selbst zu helfen? Dann hat man die Geschichte von Philipp Eberl, dem Choralmschreck. Ach ja, vor Mord schreckt der auch nicht zurück. Willkommen bei Mörderisches Österreich, dem Podcast über historische Kriminalfälle aus eurer Umgebung. Anhand von zeitgenössischen Berichten rekonstruieren wir die größten Verbrechen der Geschichte Österreichs und darüber hinaus. Am Ende gibt es noch den Klugschiss zum Schluss. Mein Name ist Peter und ich bin im Brotberuf Journalist. Die Vorbereitungen zum ersten Live-Podcast laufen auf Hochtouren. Ja, das sage ich jetzt so, in Wahrheit habe ich noch nichts gemacht, aber es wird schon, ja, das passt schon. Und ja, wie gesagt, ich habe jede Menge Recherchematerial und mehr, als ich jemals verwenden kann. Am 20. November wird der stattfinden und zwar in Windigsteig im wunderschönen Gemeindesaal. Das liegt im Waldviertel und da gibt es eine sehr, naja, dramatische Geschichte, die ich euch eben in Form eines Live-Podcasts näher bringen möchte. Na und wenn ihr wollt, dann schreibt mir bitte ein Mail an mösterreichpodcast@gmail.com, wenn ihr dabei sein wollt. Der Eintritt ist zwar frei und eigentlich ist freie Platzwahl, aber ich möchte ungefähr abschätzen können, wie viele Leute kommen, nur damit ich dann sagen kann, hey, so stopp, sonst ist zu viel ermüdet, dass irgendwer heimfahren muss, weil einfach der Saal voll ist. Das wollen wir sicher nicht. Ich wurde jetzt auch schon mehrfach gefragt, wie das abläuft und ich muss sagen, ich habe keine Ahnung. Die Party offiziell steigt ab 19 Uhr. Wenn ihr mögt, dann können wir uns gerne vorher schon treffen. Und ich mache mit euch einen gruseligen Spaziergang zum Grab der Opfer. Das gibt es nämlich bis heute. So, und bevor wir jetzt anfangen, muss ich noch schnell eine Korrektur anbringen. Ja, unglaublich, aber wahr. Ich mache auch Fehler. Vor allem, wenn es um die korrekte Verortung von diversen österreichischen Kuhdörfern geht. So wurde mir aus mehreren Quellen unabhängig voneinander und sehr glaubwürdig berichtet, dass der Ort Rosenheim nicht im Kärntner Mölltal liegt, sondern ein bisschen davor. Das ist natürlich super blöd, weil ich die Folge in typischer Zurückhaltung Blutrausch im Mölltal genannt habe. Tja, ihr müsst jetzt den Namen dieser Folge gedanklich leider auf Blutrausch in Rosenheim, das knapp vor dem Mölltal liegt, ändern. Den Downloads ist so eine Titelei natürlich nicht sehr zuträglich, also lasse ich Blutrausch im Mölltal mal so stehen, auch wenn es nicht ganz stimmt. Sorry, aber willkommen im Mediengeschäft. Unser heutiger Fall geht mal wieder in die Weststeiermark. Wie mir der Gerd, ein treuer Hörer, unlängst geschrieben hat, heißt die Gegend nicht umsonst Wildwest. Dort hat man nämlich einen Hang zum Illegalen, wie mir der Gerd erklärt hat, und der muss es wissen, der ist nämlich von dort. Woher der Gerd das genauso weiß, habe ich mich jetzt nicht fragen getraut, aber der wird schon wissen, wovon er redet, ne? Und weil die Weststeiermark gleichzeitig an Ostkärnten angrenzt, spielt der heutige Fall gleich in zwei Bundesländern. Und da Kärnten, wie wir alle wissen, ja das Sizilien von Österreich ist, haben wir die perfekte Mischung für eine ganze Reihe von Verbrechen. So, jetzt habe ich als Bewohner des Speckgürtels den Süden Österreichs aber genug beleidigt. Los geht's mit einer Geschichte, die fast eine Robin Hood Heldenstory hätte werden können. Wäre da nicht der eine oder andere Mord oder die Tatsache, dass unser Antiheld nur in die eigene Tasche gearbeitet hat und auch sonst ein ziemliches Auerschlag war. Willkommen in Wildwest. Es ist der 7. Juli. Wir befinden uns im südöstlichsten Winkel von Kärnten, schon fast an der slowenischen Grenze. Wir befinden uns in der heutigen Gemeinde Lavamünd im Bezirk Wolfsberg. Über die Gemeinde gibt es heute nicht so viel zu sagen, außer dass Lavamünd mit nur 348 Metern Seehöhe der am tiefsten gelegene Punkt Kärntens ist. Und ich dachte immer, der am tiefsten gelegene Punkt Kärntens wäre der Intellekt diverser örtlicher Politiker. Naja, egal. Am Weißenberg, da schaut das schon wieder ganz anders aus. Der ist nur ein paar Kilometer entfernt und da steigt das Gelände schon wieder steil an. Und am Weißenberg befinden sich einige verstreute Bauernhöfe. Naja, ganz so, wie man sich das halt vorstellt. Und im Jahr 1918, da gab es hier noch ein Gasthaus. mit dem kärntnerischsten aller Namen, das Wirtshaus Marold. Dort wird am 7. Juli 1918 der Kirchtag gefeiert. Naja, da der Erste Weltkrieg tobt und Österreich-Ungarn gerade dabei ist, so ein bisschen auseinanderzufallen, gibt es hier kein Festmahl, weil Essen ist knapp. Das muss heuer ausfallen. Aber es gibt genügend Most, also Fruchtwein, Apfelwein, Birnenwein. Also wird alles zusammengemischt, fermentiert und es schmeckt dann wie so komischer, grauslicher Wein. Also ich mag keinen Most. Wenn ich gerne Most trinke, sorry, aber ich brauche nicht. Naja, und wie ihr euch das vorstellen könnt, die haben wenig gegessen, aber umso mehr gesoffen. Ja, das kann zu einigen Problemen führen, wenn der Most seine Wirkung zeigt. Zuerst wurde der feierliche Gottesdienst abgehalten und der verlief sogar noch friedlich, wie die Zeitungen berichten. Also, wenn die Zeitungen mal schreiben, dass ausnahmsweise bei der Messe niemand umgebracht wurde, dann war es schon, wir sind in einer interessanten Gegend. Das mit dem Kirchenfrieden sollte aber nicht lange halten. Schließlich tut man nach der Messe was? Na klar, man geht ins Wirtshaus, und zwar zum Marold. Bis Mittag war alles in Ordnung. Es wurde gelacht, gescherzt, getrunken. Viel getrunken. Viel zu viel getrunken. Gegen 16 Uhr am Nachmittag kippte die Stimmung dann ein wenig. Die erste Rauferei löste ein Invalide aus St. Georgen aus. Ich finde es schön, wie die mit die erste Rauferei aufmachen. Da weiß man dann, das wird immer noch besser. Die erste Rauferei löste ein Invalide aus St. Georgen aus. Der Mann hatte ein Bein im Krieg verloren und trug eine Prothese. Der hieß Thomas Cebul, vulgo der Jankezi-Sohn. Das sage ich nur, weil ich diese Namen so geil finde. Das hatten wir ja schon öfter. Der Geburtsname zählt am Land gar nichts. Da kriegst du immer so einen Vulgo-Namen, der meistens was mit dem Bauernhof zu tun hat, auf dem du aufgewachsen bist, der wiederum auch nichts mit dem Familiennamen zu tun hat. Es ist einfach komplett irre und zufällig. Also der Jankezi-Sohn mit dem Holzbein, der ist angesoffen. Und er fängt an, einen Mann aus Lamprechtsberg anzustänkern. Die beiden geraten in einen Streit und Jankezi-Sohn mit dem Holzbein wirft dem Lamprechtsberger einen Mostkrügel an den Kopf. Schon hat er seine Prothese in der Hand und will den Lamprechtsberger damit vermöbeln. Der Jankezi-Sohn ist fuchsteufelswild und dreht komplett durch. Der Invalide gebärdete sich nahezu unmenschlich, heißt es in den Zeitungen. Obwohl ihm ein Bein fehlt, muss er von zwei Herren zurückgehalten werden, um den Lamprechtsberger nicht umzubringen. Nämlich vom Weißsägersohn, kompliziert, der hat auch keinen richtigen Namen, und dem Philipp Eberl. Den Philipp Eberl, den könnt ihr euch schon mal merken, der wird noch eine kleine Rolle spielen heute. Naja, irgendwann beruhigen sich die Gemüter, der Jankezi-Sohn wird samt seinem Holzbein rausgeschmissen und alles ist wieder gut. Noch. Naja, bis zwei Russenwächter eintreffen. Russenwächter waren damals meist ältere Herren, die nicht mehr an die Front geschickt werden konnten. Die waren damit beauftragt, russische Kriegsgefangene zu bewachen. Die Gefangenen wurden meist im Steinbruch oder beim Straßenbau oder bei anderen Schwerarbeiten eingesetzt, wo sie eben arbeiten mussten. Naja, und die Russenwächter, die sorgten dafür, dass keiner abhaute. Na, und wenn mal einer davon gerannt ist, wurscht. Auf jeden Fall sind die beiden Russenwächter schon was? Na, richtig.
Happy, bin ich wieder fett wie ein Radier. Du brauchst dir nicht verstecken,
die kommen schon komplett eingespritzt ins Wirtshaus. Die sind gerade vom Brettereck gekommen und duttenfett. Was genau vorgefallen ist, ist unklar. Fix ist, es kam zu einem Streit mit den Wirtsleuten. Na, wahrscheinlich, weil die schon duttenfett gekommen sind. Woraufhin einer der Wächter sein Bajonett hervorzog und es dem sechsjährigen Enkel des Wirtes an die Brust setzte und ihm drohte, ihn abzustechen. Einem Sechsjährigen. Ein paar Bauernburschen, darunter Philipp Eberl, gehen dazwischen. Die beiden Russenwächter werden von den umstehenden Damen und Herren nach Strich und Faden verprügelt, entwaffnet und rausgeschmissen. Also, wir haben zwei beinahe Morde im Wirtshaus, trotzdem geht die Party weiter. Und wie ihr euch vorstellen könnt, alles wird nur besser. Gegen 21 Uhr abends, ich meine, die sitzen da seit dem Vormittag und saufen, ja. Also gegen 21 Uhr abends kommt plötzlich die Mutter von Philipp Eberl daher. Ihr erinnert euch, das ist der Mann, der den Prothesenjanke zurückgehalten hat und jetzt auch den Russenwächter rausgeschmissen hat. Der sitzt da in seiner feschen Artillerieuniform mit mehreren Orden und Medaillen an der Brust. Der würde fast als Offizier des Kaisers durchgehen, wären da nicht die Tattoos auf seinen Unterarmen. Am rechten Unterarm hat er ein Pferd mit einem Reiter tätowiert, am linken Unterarm eine Taube mit B. Brief im Schnabel. Naja, und von dem kommt jetzt die Mutter daher. Ob die auch eingespritzt war, ist nicht überliefert. Auf jeden Fall geht die Mama Eberl, kaum ist die Eingangstür hinter ihr zu, auf die alte Hubmannin Maria los, also auf die Hubmann Maria. Die war mit ihrem Mann und ihren drei Kindern nämlich auch noch da. Also mit Kindern im Wirtshaus sitzen bis mitten in der Nacht, alles kein Problem. Wahrscheinlich waren die Kinder ähnlich besoffen wie alle Erwachsenen, also ist so meine Theorie. Die Hubmannin hat ein Hündchen mit der Mama Eberl zu rupfen. Du schuldest mir noch was, sagt die Hubmannin. Die Mama Eberl hat nämlich im Frühjahr sich von der Hubmannin einen Sack Kartoffeln und Getreide für den Anbau ausgeborgt. Im Gegenzug hat Mama Eberl der Hubmannin ein Kitz versprochen, das aber nie geliefert wurde. Jetzt bitte fragt es mich jetzt nicht, ob mit Kitz wirklich ein kleines Bambi gemeint ist oder doch ein Kalb. Ich habe keine Ahnung. Ist auch wurscht, weil die Hubmannin und die Mama Eberl gehen aufeinander los und käfen sich quer durch das ganze Wirtshaus an. Irgendwann geht der Mann von der Hubmannin, also der Hubmann, dazu und schreit die Mama Eberl an. Das lässt der Sohn Philipp natürlich nicht auf sich sitzen. Er nimmt das Bajonett, das er vorher dem Russenwächter abgenommen hat, steht auf, geht zur Hubmannin und sticht ihr in die linke Brust. Die schreit auf. Ihr Mann fängt sie, bevor sie zu Boden geht. Eberl sticht mit dem Bajonett auf ihn ein und trifft ihn am linken Oberschenkel. Er hat die Arterie getroffen. Das Blut spritzt in Fontänen durch den Gastraum. Binnen Sekunden gehen Herr und Frau Hubmann leblos zu Boden. Der Knecht des Wirtes will fliehen und die Behörden verständigen. Eberl bekommt das mit. Der Knecht hat einen verkrüppelten Fuß und kann deshalb nicht so schnell laufen. Eberl sticht ihm von hinten zweimal in den Rücken und durchbohrt mit dem Bajonett die Achsel des 19-Jährigen, sodass der Arm beinahe abgetrennt wird. Er überlebt schwerst verletzt. Er wird seinen Arm nie wieder benutzen können. Eberl ist wie im Blutrausch. Niemand ist vor ihm und seinem Bajonett sicher. Als nächstes nimmt er den Stiefsohn des Wirts, Simon Findenick, ins Visier. Eberl stürzt sich auf ihn, doch Findenick kann den Stoß mit seinem rechten Arm abwehren. Er erleidet eine Schnittwunde, überlebt den Angriff aber. Auf dem Boden blutet das Ehepaar Hubmann langsam aus. Die drei Kinder stehen um ihre sterbenden Eltern. Der Knecht liegt blutüberströmt vor der Eingangstür. Findenick ist verletzt. Niemand wagt es mehr, sich Eberl entgegenzustellen. Seine Artillerieuniform ist blutverschmiert. Er flüchtet aus dem Gasthaus und läuft in Richtung Tal. Die tote Frau Hubmann wird in die Wohnung ihrer Eltern gebracht. Die schlafen bereits und werden von den Dorfbewohnern aufgeweckt, als sie den Leichnam ihrer Tochter vorbeibringen. Herr Hubmann hat dank erster Hilfe durch die Zeugen überlebt. Es dauert fast 24 Stunden, bis die Gerichtskommission, also die Ermittler vor Ort, eintreffen. Hier ist es bergig und die sind zu Fuß unterwegs. Der Marsch dauert knapp 4 Stunden über 700 Höhenmeter. Eine Obduktion der Toten wird vorgenommen, obwohl das Ergebnis ohnehin feststand. Maria Hubmann ist durch den Stich mit dem Bajonett in die linke Brustseite tödlich verletzt worden. Sie starb noch in den Armen ihres ebenfalls lebensbedrohlich verletzten Mannes. Die Fahndung nach Philipp Eberl beginnt. Der Soldat war eigentlich auf Heimaturlaub. An seinem letzten freien Wochenende wollte der 28-Jährige den Kirchtag in Weißenberg besuchen. Eigentlich stammt er aus Sobot, ein paar Kilometer hinter der Grenze zur Steiermark. Doch die Fahndung nach dem Mörder verläuft ohne Ergebnis. Eberl macht sich nämlich die Kriegswirren zunutze. Er kehrt einfach befehlsgemäß zu seiner Einheit zurück. Und an der Front fragt niemand nach und eine Mordermittlung im kärntnerisch-steirischen Grenzgebiet spricht sich nicht bis in die Schützengräben am Isonzo durch. Haft und Flucht. Erst als Österreich-Ungarn kapituliert hatte und die Soldaten nach Hause zurückkehren, wird Eberl der Prozess gemacht. Ein Feldgericht in Trient verurteilt ihn wegen Mordes und drei Mordversuchen zu 6 Jahren schwerem Kerker. Naja, offenbar war man den Soldaten des ehemaligen Kaisers gnädig gegenüber, deren Job war es schließlich zu morden. Eberl wird in die Militärstrafanstalt Möllersdorf in Traiskirchen in Niederösterreich eingeliefert. Das ist übrigens auch jenes Gefängnis, wo der Attentäter von Sarajevo, also wo die Attentäter von Sarajevo, allen voran Gavrilo Princip, untergebracht waren. Princip hat ja Erzherzog Franz Ferdinand erschossen und damit indirekt den Ersten Weltkrieg ausgelöst. Lange muss Eberl aber nicht einsetzen. In den Wirren des Jahres 1918-19 und während der Revolution und des Umsturzes, wie es damals genannt wurde, werden einfach die Gefängnistüren aufgesperrt und die Gefangenen des Militärgefängnisses freigelassen. Jetzt muss man dazu sagen, dass es sich bei der Strafanstalt um ein altes Schloss handelte und die Sicherheitsvorkehrungen, naja, die waren eher so, joi. Eberl weiß, dass ihn die Behörden irgendwann schon wieder kassieren werden. Schließlich war er kein politischer Gefangener, sondern ein Mörder. Und egal wie das mit diesem Rest Österreich weitergeht, die Chancen, dass Mord auch in dem neuen Staat noch illegal sein wird, naja, die stehen dann doch recht hoch. Also haut Eberl lieber ab, und zwar nach Jugoslawien. Lange hat die Freiheit aber nicht gedauert, denn schon bald wird Eberl in Jugoslawien festgenommen. Was er dort angestellt hat, kann ich nicht sagen, aber wenn ihr gleich hört, wie die Geschichte weitergeht, kann ich mir vorstellen, dass es wohl mit Einbrüchen, Diebstählen, Erpressung und generell eher gewalttätigen Vorfällen zu tun hatte. Jedenfalls wurde Eberl schon am 31. August 1919 von Gendarmen Jugoslawiens aufgrund einer Verfügung des Bezirksgerichts Bleiburg an der Demarkationslinie bei der Gurkbrücke, nächst Niederdorf, an die österreichische Gendarmerie überstellt. Von dort wurde er ins Landesgericht Klagenfurt eingeliefert und landete in der Karlau, dem berühmt-berüchtigten Gefängnis in Graz. 6 Jahre lautete seine Strafe, 3 musste er absitzen, für Mord. Er wurde 1922 entlassen. Er wäre sogar noch früher rausgekommen, hätte er in der Haft nicht noch eine Strafe für Diebstahl ausgefasst. Ein mustergültiger Bürger, also den kann man schon nach 3 Jahren mal wieder rauslassen. Sie findet, das ist jetzt überhaupt kein Problem. Seht ihr da ein Problem? Also ich sehe da kein Problem. Der Choralmschreck. Ihr könnt euch jetzt wahrscheinlich vorstellen, wo das hinführt. Philipp Eberl wurde am 27. April 1890 in einer armseligen Holzknechthütte in St. Vinzenz im Grenzgebiet von Kärnten und der Steiermark geboren. Offiziell lebte er in St. Georgen im Bezirk Wolfsberg. Da seine Mutter sich nicht um ihn kümmern konnte oder wollte, wuchs er bei seiner Großmutter auf. Um seine Erziehung oder schulische Ausbildung scherte sich niemand. Lesen, Schreiben, Rechnen musste der Viehhirte auch nicht können. Zählen sollte ausreichen. Schließlich sollte von der Alm eine ähnliche Zahl an Tieren herunterkommen, wie hinaufgetrieben wurde. Ja, und das tat der Philipp, der von allen nur Lipperl genannt wurde. Er saß Tag ein, Tag aus auf der Sobot, der Dreiecksalm. Als er mit 16 oder 17 Jahren kräftig genug war, wurde er Holzknecht bei der Herrschaft Knips. Schnell galt Lipperl als rauer Geselle und war schon als Jugendlicher in diverse Gewalttaten und Raufereien verwickelt. Bei den Damen kam der junge Mann aber hervorragend an. Bald wurde er auch der schöne Lipp genannt. Ein Foto des fashionschneidigen Herrn findet ihr auf Steady. Im Alter von 19 Jahren schaffte er es erstmals in die Zeitung. Es war der 12. August 1909, die Villacher Zeitung schreibt. Vergangenen Sonntag kamen die Holzknechte Philipp Eberl und Franz Pansi auf der sogenannten Poglo-Hütte wegen Meinungsverschiedenheiten in einen Wortwechsel, der schließlich in eine Messerstecherei ausartete. Beide erhielten mehrere Stiche und mussten in ziemlich schwer verletztem Zustande ärztliche Hilfe suchen. Die Gendarmerie aus Lavermünd, hiervon verständigt, pflog eingehende Erhebungen und erstattete hierüber dem K&K-Bezirksgericht des St. Paul die Anzeige. Ich finde die Formulierung ziemlich schwer verletzter Zustand wieder mein Herz allerliebst. Bald darauf wurde Eberl als Soldat eingezogen und kämpfte an der Italienfront. Er wurde verwundet und 3-mal mit Medaillen ausgezeichnet. Bei einem Fronturlaub kam es zu dem Mord, den ich soeben beschrieben habe. Naja, und jetzt ist eben das Jahr 1922 und Eberl ist frisch aus dem Gefängnis entlassen. Na, was macht einer, der kaum lesen und schreiben kann und sich nur als Holzknecht in der Weststeiermark auskennt? Na klar, er kehrt heim nach St. Vinzenz. Dort will den Mörder der Hubmannin aber keiner mehr sehen oder in keinem Haus haben, zumal er den Ruf genießt, äußerst gewalttätig zu sein. Also macht Eberl das aus seiner Sicht wohl einzig Logische. Nein, er zieht nicht in eine andere Gegend, macht eine Ausbildung und erlernt einen Beruf, wird unter anderem Namen Familienvater und lebt glücklich mit seiner Gattin bis ans Lebensende. Für Eberl ist der logische nächste Schritt, er wird ein Gesetzloser, ein Waldmensch. Er nimmt sein Gewehr, eine alte Armeepistole und geht in die dichten Wälder. Dort kennt er sich bestens aus. Als Viehhirte und Holzknecht kennt er sämtliche Trampelpfade, alle Forstwege und auch alle Höhlen und Verstecke. Eberl lebt von dem, was die Natur ihm bietet und was er aus den Bauernhöfen der Umgebung stehlen kann. Eberl bricht in Höfe ein und stiehlt, was er tragen kann. Lebensmittel, Kleidung, Töpfe, Geschirr, ja, sogar lebendes Vieh nimmt er einfach mit. Naja, und wenn die Bewohner halt zu Hause sind, ja, dann wird aus dem Einbruch halt einmal ein kleiner Raubüberfall. Schon bald ist überall vom Chor Almschreck die Rede. Wenn ihn einer bei seinen Taten ertappt, dann gibt es eben aufs Maul. Und wenn einer mit den Behörden reden will, weil sich der Eberl gerade in der Gegend herumtreibt, dann ist er schon zur Stelle. Wenn du der Gendarmerie was sagst, dann bringe ich dich und deine Familie um. Oder ich schieße euch alle nieder. Oder ich komme in der Nacht zurück und zünde dir den Hof an. Naja, bald traute sich niemand mehr mit der Gendarmerie überhaupt nur zu reden. Aus Angst, der Eberl könnte irgendwo lauern, das sehen und in der Nacht zu dir kommen. Eberl entwickelte auch sowas, was man heute wohl psychologische Kriegsführung nennen könnte. Er hinterließ Botschaften auf Wänden oder Felsen, die sich an die Anwohner oder die Polizei richteten. Diese Avisos, wie sie genannt wurden, also so hingekritzelte Mitteilungen, dienten dazu, die Ermittler zu verspotten und die Anwohner zu verängstigen. Einmal schrieb er in Richtung der Gendarmerie: Da passt's umsonst und wünscht euch, dass es euch nicht kalt wird. Also auf Deutsch, da passt's, also da sucht ihr umsonst in der Kälte. Also eben eine klare Nachricht an die Polizei. Aber Eberl muss nicht immer drohen. Er hat auch Verbündete. Schließlich ist hier Wild West und mancher Kaufmann, Händler und Trödler ist nicht abgeneigt, dem Bauernschreck von der Choralpe seine gestohlenen Waren abzukaufen. Also ein bisschen Hehlerei, das kann man schon mal machen. Dabei half ihm seine Geliebte, die Anna. Die wurde nämlich bald nur noch die Räuberbraut genannt. Anna war für den Verkauf der Ware zuständig. Gelegentlich umgab sich Eberl auch mit zwei bewaffneten Burschen, die ihn auf seinen Raubzügen unterstützten. Eberl mischte sich aber auch gerne unter die Leute und ging verkleidet zum Einkaufen nach Deutschlandsberg oder er saß im Kaffeehaus. Er schaffte es sogar einigermaßen gepflegt auszusehen. Zeugen berichten davon, dass er immer akkurat rasiert und der Schnauzer ordentlich pomadisiert war. Er ging sogar feiern, ja, etwa auf Kirchtage, offenbar seine Lieblingsbeschäftigung. Die Zeitungsberichte sind voll mit Einbrüchen und den Taten von Eberl. Die Behörden wissen sogar, dass sie eben den Eberl suchen, denn den kennt in der Gegend schließlich jeder. Aber der Mörder und Ex-Soldat entkommt ihnen immer wieder. Naja, zumindest ein paar Monate lang, denn er wurde noch 1922 festgenommen, nachdem er bei einem Bauernhof in Niederndorf geplündert hatte. Eberl wurde festgenommen und ins Bezirksgericht St. Paul eingeliefert. Dort gab es eine kleine Arrestzelle für genau so einen Fall. Doch das Gebäude war dermaßen marode, dass es Eberl in der Nacht gelang, die Gefängnismauer zu durchbrechen. Ja, der hat einfach mit der bloßen Hand ein Loch in die Mauer machen können. Der Choralmschreck war wieder mal entkommen. Im Frühjahr 1923 wurde er wieder verhaftet. Ein Gendarm aus Ettendorf konnte Eberl festnehmen. Diesmal legte man ihm Ketten an und brachte ihn wieder ins Bezirksgericht St. Paul. Ja, na hoffentlich war das Loch in der Gefängnismauer zu. Also, es war eh wurscht, weil so weit würde es gar nicht kommen, dass der Eberl noch einmal in diese Zelle kam. Als der Gendarm nämlich mit dem Eberl vor dem Gerichtsgebäude stand, zog der Polizist am Glockenzug des Gebäudes, damit die beiden hereingelassen werden. Er schaute einen Moment nicht hin und als er sich umdrehte, war Eberl verschwunden. Meine Damen und Herren, Sie erleben wieder einmal Polizeiarbeit in ihrer Bestform. Macht nichts, denn im Frühjahr 1923 wurde Eberl wieder in den Wäldern rund um St. Vinzenz von Gendarmerie-Patrouillen gefunden und festgenommen. Diesmal kam es zu keinen Zwischenfällen beim Glockenläuten und auch die Gefängnismauer war mittlerweile repariert und konnte einem Mann mit Fingernägeln standhalten. Der Choralmschreck war festgenommen und saß in der Arrestzelle. Und er legte ein Geständnis ab. Er gab alle möglichen Raubzüge, Drohungen, Erpressungen, Hehlerei und was weiß ich nicht noch alles zu. Und ich kann euch das Versteck zeigen. Unter einer Felswand, da habe ich die Sachen hingelegt, sagt der Eberl. Eine Wegbeschreibung nutzt nichts, weil das Gebiet dort ist riesig. Also gibt sich Ewald großzügig. Na, ich bringe euch hin und zeige euch das, sagt er zu den Ermittlern. Den Gendarmen kam gar nicht komisch vor, dass der Schwerverbrecher auf einmal so kooperativ war, also gingen die Ermittler mit dem Ewald zu der Felswand. Doch statt den Beamten das Diebesgut zu zeigen, riss sich der Ewald einfach los und rannte in den Wäldern davon. Auf Nimmerwiedersehen. Und Diebesgut haben sie auch keins gefunden. Ja, und an dieser Stelle möchte ich einen kleinen super Sonderapplaus für unsere Ermittler einlegen, die es geschafft haben, dass ihnen der Ewald insgesamt dreimal entkommen ist. Muss man erst einmal schaffen. Chapeau. Eine Leistung, keine gute, aber eine Leistung. In den Zeitungen war die Rede vom Phantom der Choralpe, das der Polizei immer entwischte. Okay. 2 Jahre lang ging das so. Das Ende des Choralmschrecks. Einmal noch waren die Gendarmen dem Ewald ganz nahe auf die Schliche gekommen. Im Juni 1924 erhielten die Gendarmen einen Tipp. Der Ewald, der übernachtete öfter in der Rohan-Lenz-Kölsche. Schwieriges Wort. Rohan-Lenz-Kölsche, so heißt es. Also zu einem kleinen Bauernhof in der Gegend bei Steinberg. Die Ermittler nahmen eine Hausdurchsuchung vor. Im Schafstall stießen die Gendarmen auf ein Lager aus Diebesgut. Schnell geriet der Pächter der Kölsche ins Visier, der wurde verhaftet und verhört. Und der knickte ein. Der Pächter gab an, dass sich Ewald aktuell in einem Jungwald bei Kreuzbach in einer Höhle versteckt halte. Die Gendarmen wussten, dass der Ewald bewaffnet und gefährlich ist, also holten sie sich die örtlichen Jäger zur Hilfe und dann gingen sie dorthin. Tatsächlich fanden sie die Höhle samt einer großen Menge Diebesgut, doch Ewald war bereits verschwunden. Jemand musste ihn gewarnt haben. Tja, blöd für die Ermittler, da hast schon Pech beim Denken und dann hast auch noch einen Snitch in deinen eigenen Reihen bei der Gendarmerie. Na so ein Schaß. Die Ermittler gehen zu den weiteren Anrennern und fragen sich durch. Aber niemand traut sich etwas zu sagen. Zu groß ist die Angst vorm Eberl. Ebenfalls im Juni pirschen der Förster Georg Rabensteiner und sein Jagdgehilfe Max Greiner aus St. Oswald bei Eibiswald auf der Glitzalpe im Choralpengebiet. Aus einer Höhle bemerkten die beiden Männer plötzlich Rauch aufsteigen. Ja, sie gingen nachsehen. Ja, da sitzt er, der Philipp Ewald, der Choralmschreck, und bereitet sich in Seelenruhe ein Frühstück zu. Doch Ewald bemerkte die beiden. Er ließ alles liegen und flüchtete. Sein altes Militärgewehr nahm er mit. Ein paar Tage später, es ist abends, da geht der Jagdgehilfe Greiner wieder auf die Pirsch. Am sogenannten Hirschkogel, unweit der Kärntner Grenze auf der Choralpe, steht ihm plötzlich Ewald mit schussbereitem Gewehr gegenüber. Der Choralmschreck musste auf den Jäger gewartet haben. Ewald schrie, »Wart, du Schwein, jetzt sind wir beisammen!« Ehe sich Greiner zur Wehr setzen konnte, schlug Ewald das Gewehr auf Greiner an und feuerte. Die Kugel drang aber nur durch den Hut des Jägers, ohne ihn zu verletzen. Ewald flüchtete hierauf, Greiner feuerte 2-mal hinten nach, also auf den flüchtenden Ewald, traf aber nicht. Die Gendarmerien von St. Oswald bei Eibiswald, Schwanberg, Trahütten, Maria Rojach, Ettendorf und St. Paul, die waren jetzt alle im Einsatz und streiften durch die Gegend, um diesen gemeingefährlichen Ewald endlich zu finden. Wochenlang ging das so und kein Ergebnis. Es ist der 2. September 1924. Wieder einmal sind 4 2-Mann-Patrouillen der Gendarmerie in der Gegend unterwegs. Sie durchkämmen das Gebiet so gut es geht. Es ist aber ein aussichtsloses Unterfangen, denn wie gesagt, die Gegend ist riesig, bergig und völlig unübersichtlich. Das wäre schon ein Glückstreffer, den Ewald einfach so bei einem Patrouillengang zu erwischen, vor allem weil sich der besser auskennt als die Leute selbst, also als die Ermittler selbst. Es war ein nebliger, regnerischer Tag, als sich Revierinspektor Franz Gross und Patrouillenleiter Johann Schüch vom Gendarmerieposten Schwanberg in die Berge aufmachen. Es ist früher Morgen, da sehen sie auf der Garanasalpe leichten Rauch aufsteigen. Dort befindet sich eine Höhle, das wissen die beiden Gendarmen, und sie schleichen sich an. Und sie wissen auch, dass diese Höhle einen vorderen und einen hinteren Ausgang hat. Schüch nimmt den Vordereingang, während sich Gross von hinten anpirscht. Doch Ewald hat Schüch gehört. Ich stelle mir das so vor wie im Film. Der Polizist schleicht sich an, das Gewehr im Anschlag. Alles läuft gut, bis er plötzlich auf einen Zweig tritt, der laut knackt. Plötzlich steht Ewald vor dem Gendarmen. Er zielt mit seiner Pistole auf den Kopf des Ermittlers. Eberl drückt ab. Doch der Schuss löst sich nicht. Eberl drückt ein zweites Mal ab. Die Waffe versagt. Eberl reagiert einige Millisekunden schneller als der geschockte Polizist und will in die Höhle zurückrennen. Schüch sammelt sich. Er hebt sein Gewehr an, zielt und schießt. Eberl wird im rechten unteren Brustbereich getroffen, ehe er sich umdrehen konnte. Er bricht sofort zusammen. Der Ermittler stürmt zu ihm hin. Eberl spuckt Blut. Binnen weniger Augenblicke ist er tot. Die Höhle, die Eberl zur Behausung diente, war sehr geräumig und wohnlich eingerichtet. In der Höhle brannte ein kleines Feuer. Eberl war gerade dabei, sich ein ausgiebiges Frühstück bestehend aus einem Kalbsschnitzel herzurichten. In einem Rucksack fanden die Gendarmen mehrere Kilogramm rohes Kalbfleisch. Es wurde vermutet, dass dieses Fleisch von einem Kalb stammte, das in den letzten Tagen spurlos von einer Alpe verschwunden war. Außerdem wurden ein Feldstecher und eine Armeepistole mit Munition in der Höhle aufgefunden. Die Untersuchung des Leichnams ergab anhand von Tätowierungen an der Brust, da hatte er noch seinen Frauenkopf tätowiert, und an den Armen, also das Pferd mit dem Reiter am rechten Unterarm und die Taube mit dem Brief im Schnabel am linken Unterarm, die Identität mit dem lang gesuchten Chor Almschreck, mit dem Einbrecher, Räuber, Mörder, dem Bauernschreck, dem Phantom Philipp Eberl. Die Leiche Eberls wurde nach St. Anna ob Schwanberg gebracht und dort beigesetzt. Und zwar in der sogenannten Arme-Sünder-Ecke des Friedhofs. Ein christliches Begräbnis blieb ihm verwehrt. Klugschiss zum Schluss. Die Choralpe. So, die Choralpe. Da spielt sich heute unser Mord ab. Also da geht's überhaupt wild zu, kommt mir vor. Da hat man schon ein paar Folgen. Ja, trotzdem heute, also auch wenn dort immer noch Wildwest ist, also ich sag's nur, aber heute ist das ein beeindruckendes Gebirgsmassiv und ziemlich majestätisch bildet das die Grenze zwischen der Steiermark und Kärnten und das ist ein richtiges Paradies für Outdoor-Enthusiasten und Ruhesuchende gleichermaßen. Der höchste Punkt der Choralpe ist der große Spike-Kogel mit 2140 Metern. Das ist auch dort, wo man den Eberl zur Strecke gebracht hat. Von hier oben reicht der Blick weit über die Landesgrenzen hinaus bis nach Slowenien, zu den Karnischen und Julischen Alpen sowie zu den Karawanken. Geologisch ist die Choralpe besonders faszinierend, denn sie besteht vorwiegend aus Plattengneisen, die als Steinzer Platten sogar kommerziell genutzt werden. Und wer genau hinschaut, entdeckt vielleicht sogar die einzigartigen Eklogite, die hier vorkommen. Das ist irgendein metamorphes Gestein, ich habe keine Ahnung, schaut aber sehr cool aus, könnt ihr mal googeln. Ein weiteres ziemlich cooles Phänomen sind die sogenannten Felsöfen, so kugelförmige Hohlräume in Felsen, die von den Kräften der Natur geformt wurden. Für Wanderer ist die Choralpe ein echtes Eldorado. Sie ist nicht der Teil der berühmten Route vom Gletscher zum Wein, sondern bietet auch den 80 Kilometer langen Choralm-Kristall-Trail. Ja, das geht auch nicht so gut von der Zunge. Choralm-Kristall-Trail. Dieser Weitwanderweg führt in 4 Etappen durch die vielfältige Natur und Geschichte der Region. Unterwegs laden urige Hütten dazu ein, bei regionalen Schmankerln neue Energie zu tanken. Und wenn ihr noch so einen alten Bewohner trefft, na vielleicht kann euch der eine Geschichte erzählen, wie seine Urgroßeltern damals vom Eberl überfallen worden sind. Oh Gott, es geht heute schon wieder los. Im Winter gibt es dann natürlich eifriges Skifahren, 18 Kilometer präparierte Pisten, Freeride-Abfahrt und Slalomstrecke und Fissrennen und was weiß ich, was es alles gibt. Und die gehört gleichzeitig zu den sonnigsten Skigebieten Österreichs mit 50 Sonnentagen pro Saison. Das ist dann das, wenn zu Beginn der Skisaison in allen Zeitungen wieder diese Bilder sind von den Skifahrern in der kurzen Hose. Kann man es so richtig vorstellen. Tja, und ohne die Choralpe wäre es in Österreich auch recht finster, weil das spielt nämlich eine wichtige Rolle in der Energiegewinnung des Landes. Da gibt es nämlich das Pumpspeicherkraftwerk Choralpe, also der vom Stausee Sobot, ist quasi der Speicher und da wird eben nach oben gepumpt und wieder runtergelassen und so Energie gewonnen und ja, ziemlich nachhaltige Energieversorgung. Außerdem gibt es auf dem großen Spike-Kogel Sende- und Radaranlagen, unter anderem des Rundfunks und des Bundesheers. Und für Mountainbike-Fans gibt es in den wärmeren Monaten spannende Flowtrails. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Ich habe mir das aus den Tourismusbroschüren zusammengegoogelt. Und das ist angeblich der heiße Scheiß, habe ich mir sagen lassen. Also steht zumindest da. So, jetzt habe ich euch genug Werbung für die Choralpe gemacht. Fahrt da einfach hin, schaut es euch selber an. Das dumme Verbrechen. Und dann habe ich mir noch gedacht, ach, es gab wieder so ein dummes Verbrechen, das ich euch nicht vorenthalten möchte. Ich muss euch das jetzt einfach erzählen. Immer wieder werden Kunstwerke in Italien durch Touristen beschädigt, die für ein Foto zu weit gehen. Der jüngste Vorfall, ein Besucher der Uffizien in Florenz lehnte sich für ein Foto an das barocke Porträt Ferdinando de' Medici, Großprinz von Toskana, von Anton Domenico Giabiani, bis die Leinwand nachgab, wie es auf einem Überwachungsvideo, das der Sender TG1 auf X veröffentlichte, zu sehen ist. Das Gemälde gilt als eines der Highlights der aktuellen Ausstellung. Der Mann wurde vom Museumspersonal identifiziert und bei der Polizei angezeigt. Auf einem Foto der Lokalzeitung Corriere Fiorentino ist ein Riss auf Höhe des Fußes der Figur zu sehen. Der Schaden sei der Museumsleitung zufolge jedoch gering und könne repariert werden, heißt es. Das Bild wurde demnach umgehend zur Restauration entfernt. Museumsdirektor Simone Verde zeigte sich der italienischen Nachrichtenagentur ANSA zufolge empört. Das Problem, dass Besucher in Museen kommen, um Selfies oder Memes für soziale Netzwerke zu machen, nehme überhand. Wir werden klare Regeln erlassen, um Verhaltensweisen zu unterbinden, die mit dem Sinn unserer Institutionen und dem Respekt vor dem Kulturerbe unvereinbar sind. Jetzt keine Anmerkung von mir, das ist jetzt böse und wahrscheinlich rassistisch. Lasst einfach keine US-Amerikaner mehr rein, dann habt ihr das Problem nicht mehr, oder? Ja, es ist nämlich nicht das erste Mal, dass Kunst ungestümen Besuchern zum Opfer fällt. Erst kürzlich haben zwei Besucher des Palazzo Maffei in Verona einen Van Gogh-Stuhl des Künstlers Nicola Bolla zerstört, der mit Swarovski-Kristallen besetzt war. Das Paar hatte wohl das perfekte Fotomotiv entdeckt. Sie setzten sich auf die glitzernde Skulptur, die daraufhin zusammenbrach, wie auf einem Überwachungsvideo des Museums zu sehen ist. So, und weil es so schön ist, habe ich jetzt noch eine tolle Neuigkeit aus St. Pölten oder, wie ich die Stadt nenne, die Nachgeburt des Teufels. In St. Pölten jährte sich nämlich ein historisches Verbrechen zum 100. Mal. In den Wäldern um den Teufelhof wurde ein großer Hirsch gesehen. Kurze Zeit darauf wanderte der Achtender über den Kaiserwald in Richtung Innenstadt und soll dabei über mehrere hohe Zäune gesprungen sein und so manches Gemüsebeet verwüstet haben. An einem Drahtzaun verletzte sich das Tier und lief danach blutend durch die Schulpromenade und wütete weiter in einigen Gärten. Ein Jäger erlegte das 113 Kilo schwere Tier schließlich. Den letzten Abschuss eines Hirschen in der Stadt gab es zuvor im Jahr 1919. Na Gott sei Dank hat man den Täter schnell erwischt und zur Strecke bringen können. Man stelle sich vor, er hätte Schaden in St. Pölten angerichtet. In diesem Sinne, dem Mutigen bangt selten. Doch warum graut mir vor St. Pölten? So, und das war sie, die 93. Episode von Mörderisches Österreich. Kinder, wie die Zeit vergeht. Ihr könnt mir auf steadyhq.com/mörderisch einen Euro in den Hut werfen. Bitte macht's das. Das ist mit diesem Podcast ist nämlich voll viel Arbeit. Also am Anfang habe ich mir gedacht, ja, ich lese ein paar alte Zeitungen vor, wird schon lustig werden. Ja, jetzt habe ich den Salat. Das artet hier richtig noch in Recherche und Arbeit aus. Damit habe ich nicht gerechnet. Aber wenn ihr mir auf steadyhq.com/mörderisch einen Euro in den Hut werft, dann seid ihr Mittäter. Und die kriegen nämlich sofort Zugriff auf die neuen Folgen und immer ohne Werbung. Und ihr kriegt sogar Zugriff auf eine super geheime, tolle Bonusfolge. Na, da schaut's jetzt. Da sagt's jetzt nichts mehr. Auf Steady könnt ihr auch gratis den Newsletter abonnieren. Da kriegt ihr Bonusmaterial zu den Fällen. Diesmal sind es Fotos vom schönen Lip. Also bevor sie ihn in der Höhle erschossen haben. Wenn euch ein monatliches Abo zu viel ist und ihr nicht noch einen Abbuch auf eurem Konto gebrauchen könnt, weil Netflix mal wieder teurer geworden ist, dann könnt ihr mir via paypal.me/moepodcast eine kleine Spende zukommen lassen. Da gab es ein bisschen Verwirrung, weil wenn ihr MOE Podcast eingibt, erscheint da plötzlich, dass ihr an Bettercast spendet. So, das kann ich aufklären. Ich habe mir gedacht, ich nenne das Unternehmen, das hier hinter diesem Podcast steht, einfach Bettercast. Weil wenn ich es Mörderisches Österreich nenne, dann bin ich ja thematisch eingeschränkt. So habe ich Bettercast und dann kann ich nämlich andere Podcasts auch produzieren. Außerdem heiße ich Peter, also Better und Petercast erschien mir doch, ja, ihr wisst, was ich meine. Es war nicht besonders originell. Also ihr spendet offiziell an Bettercast, das bin ich, keine Sorge, das passt schon so. Und außerdem, wenn ich es wieder mal mörderisch nenne, dann sperren sie mal wieder das Konto. Das ist mir jetzt schon zweimal passiert. Also darum muss man da immer ein bisschen aufpassen. So, hätten wir das auch geklärt. Vielen Dank an Antje, Thomas, Kathi, Katrin, Martin, Christoph, Ralf, Horst, Joachim, Julia, Sabrina, Larissa, Sandra, Monika, Martin, Gerald, Habib, Gerald, Laura, Christoph, für eure grandiose und wirklich großzügige Unterstützung. Ihr seid ein Wahnsinn und verantwortlich dafür, dass hier die Lichter nicht ausgehen und ich meine Arbeit fortsetzen kann. Es muss natürlich nicht immer das schnöde Geld sein, ihr könnt mich auch anders unterstützen, nämlich indem ihr auf Spotify oder Apple Podcasts oder überall, wo ihr Podcasts bewerten könnt, einfach 5 Sterne hinterlasst. Oder noch besser, einen Kommentar hinterlasst und mir schreibt, wie großartig ich bin. Ich meine, ihr könnt es auch schreiben, dass euch das eigentlich überhaupt nicht interessiert und der Peter immer so rumraunst, aber trotzdem halt die 5 Sterne vergeben. Das wäre echt nett. Wenn ihr mir persönlich Feedback geben oder mir Hinweise auf einen Fall geben möchtet, dann schreibt mir bitte einfach eine Nachricht auf Steady. Außerdem gibt es eine Mailadresse namens mösterreichpodcast@gmail.com. An die könnt ihr euch auch wenden. Ich arbeite langsam die E-Mails ab. Ich habe jetzt nämlich einen Workflow gefunden, der einigermaßen funktioniert. Es könnte noch ein bisschen dauern. Also jetzt bin ich bei Mails vom Vorjahr, also Anfang des Vorjahres. Ja, darf man eh nicht so laut sagen. Sorry, aber es dauert alles ein bisschen. Und schaut auch gerne auf YouTube vorbei, dort könnt ihr den Podcast anschauen. Auch das hilft tatsächlich wirklich viel. Also wenn ihr die Folge jetzt hier per Podcast gehört habt, dann schaut das euch bitte nochmal auf YouTube an. Das ist wirklich ganz, ganz, ganz nett von euch. Und wenn ihr von dem ganzen Mord und Totschlag hier auf diesem Kanal einmal eine Pause braucht, dann hört doch mal bei Hi-Tech rein. Also Hi-Tech, Rufzeichen. Das ist ein Podcast-Projekt von mir und meinem Kollegen Alex, wo wir die Technologie-News der Woche einfach und leicht verständlich aufbereiten. Ja, es gibt doch Techno-Mambo-Jambo, habe ich mir sagen lassen. Aber es macht Spaß, habe ich auch gehört. Ganz super. Also Hightech, überall, wo ihr die besten Podcasts findet. Die nächste Folge von Mörderisches Österreich erscheint in 2 Wochen. Überall, wo ihr gute Podcasts hören könnt, am besten ihr schaut auf mörderisch.simplecast.com vorbei. Dort findet ihr alle Folgen chronologisch aufgerichtet zum zeitsouveränen Hören. Das ist ganz super dort. Außerdem folgt ihr mir jetzt, Folgebefehl ist es, unter @moepodcast auf Instagram. Dort gibt es nämlich auch noch Fotos vom schönen Lip. Na, da schaut's. So, ich muss meine kürzere Abmoderation überlegen. Das dauert immer. Alter. Hört eh kein Mensch mehr zu. Hört oder irgendwer zu? Naja, wurscht. Ja, das war die 93. Episode oder die 94. Ich bin wieder mal durcheinander gekommen. Also eine der frühen 90er. Eine Episode der frühen 90er war das jetzt auf jeden Fall. Vielen, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Werdet nicht zum Chor Almschreck. Überfallt nicht euren Nachbarsbauern, wenn es leicht geht. Vielen Dank fürs Zuhören. Bussi und Baba.